Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Herr, wir möchten dich um Gnade bitten für diese Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Wir möchten dir danken, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du zu uns redest, dass alles von dir kommt, Herr. Und so möchten wir dich bitten, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir hören, was du zu sagen hast. Amen. Wir haben gerade ein Lied gesungen, das habe ich mir gerade aufgeschrieben noch, das heißt, jetzt mal ehrlich, ganz gefährlich ist ein Leben ohne Gott. Und darum geht es heute. Jetzt mal ehrlich, ganz gefährlich ist ein Leben ohne Gott. Und ich las einen Artikel, wer von euch hat das Buch Leben ist mehr zu Hause, die Mehrzahl, wer liest da drin?
Manchmal.
Okay, dann ist gut, dann kann ich das Beispiel gebrauchen, sonst würdet ihr das alle schon kennen. Das ist aus dem Buch Leben ist mehr, vom 19.02. Ein kanadischer Theologe wurde einmal gefragt, ob man einen großen Glauben haben muss, um in den Himmel zu kommen. Darauf antwortete er, wir aus dem Norden kennen zwei Sorten Eis. Dünnes und dickes. Der schwächste Glaube, dass das dicke Eis den Menschen trägt, wird belohnt, dass der Glaubende nicht einbricht. Glaubt aber jemand felsenfest, dass dünnes Eis ihn trägt, dann wird er trotz seines großen Glaubens einbrechen. Und darum geht es heute in den folgenden Text, dass wir gucken, dass wir das mal prüfen, auf welchem Eis wir stehen, auf welchem Glauben wir stehen. Und das haben wir ja schon im Philipperbrief vor 14 Tagen gesehen, dass die Menschen auf ihren eigenen Werke, auf dem Glauben ihrer eigenen Werke gestanden haben und haben gedacht, das ist das, was mich trägt. Aber das dünne Eis ist gefährlich. Weil das dünne Eis, eben wie wir es gesungen haben, ein Leben ohne Gott ist. Was auf meine eigene Gerechtigkeit aufbaut. Und wirst du, das haben wir vor 14 Tagen gehört, wirst du auf deine eigene Gerechtigkeit bauen, wirst du einbrechen. Es wird passieren, du wirst einbrechen. Jeder, der sich etwas kennt, etwas selbst kennt, der weiß das, wie schwach, wie unvollständig seine eigene Gerechtigkeit ist. Ich kenne das zu Genüge und ich denke, jeder andere, der hier sitzt, auch. Ich las vor kurzem einen Artikel über drei Menschen, die sich vom christlichen Glauben losgesagt haben. Und ich kannte diesen Artikel noch nicht aus diesem Leben ist mehr Buch. Und ich habe, als ich diesen Artikel las, habe ich gedacht, die haben auf was vertraut, was nicht getragen hat. Es hat nicht gehalten. Da waren das ganze Spektrum, war ein Junge aus einem mega konservativen Kreis, der las das Buch von Richard Dawkins, der Gotteswahn, und hat daraufhin seinen Glauben über Bord geworfen. Und wenn man den Artikel las, konnte man sehen, auf welchem dünnen Eis er gestanden hat. Er hat nämlich auf dem dünnen Eis seiner Vorväter gestanden. Nicht, dass die Vorväter auf dünnem Eis gestanden hätten. Aber er ist ja nicht drangekommen. Er hat das nur theoretisch immer wiederholt, was seine Vorväter ihm gesagt haben, ohne darüber nachzudenken, was glaube ich, worin ist mein Glaube gegründet. Und so ist das, so belief sich seine Hoffnung nur auf das, was seine Eltern gehofft haben. Und auf das Wiederholen dieser immer wiederkehrenden lehren. Da hat er sich nicht zu eigen gemacht. Wir sehen gleich im Philipperbrief, dass das ein ganz entscheidendes, was ganz entscheidendes ist, dass man das nicht sich eins macht damit. Dass wie eins, dass ich genau überlege, warum ich was glaube, damit ich auf dem festen Fundament stehe. Eins war noch ein extrem charismatischer, aus einer extrem charismatischen Richtung. Die hatten wahrscheinlich extra das ganze Spektrum genommen, was es gibt. Und die Lehre war jetzt, dass Gott keine Krankheit will. Wir kennen das alle zu Genüge. Gott will keine Krankheit, will keine Schmerzen, will gar nichts. Das widerspricht natürlich völlig der Bibel. Und dann ist jemand krank geworden. Und dann hat er gesagt, was habe ich denn da geglaubt? Das war nichts. Das stimmt doch gar nicht, was ich geglaubt habe. Und dann hat er auch seinen eigenen Glauben über Bord geworfen. Der dritte fällt mir gerade nicht ein. Der dritte war aus einer Freikirche. Und fällt mir ein. Der dritte hatte Probleme mit den Geschwistern in der Gemeinde. Und die Menschen entsprachen nicht seinen Ansprüchen, genauso wie ich niemals in euren Ansprüchen vor euren Ansprüchen bestehen werde und ihr nicht vor meinen. Und darauf hat er dann gesagt, ja, wenn es Gott wirklich geben würde, dann wären die ja alle gleich und würden sich alle lieb haben und so weiter. Auch das war jemand, der auf dem dünnen Eis gestanden hat und nicht auf dem Fundament gestanden, was die Bibel hergibt. Die Bibel sagt, dass unter uns Spaltungen sein werden. Ganz klar und klar. Ist völlig, völlig normal. Und hier in diesem Folgenden sehen wir, in dem Folgenden werden wir gleich lesen, was das dicke Eis ist. Das Fundament des dicken Eises. Es gibt nur ein Fundament, was trägt. Und das ist Christus. Ein Fundament, was trägt, ist Christus. Und ich denke mal, weil das dicke Eis auch mal schmelzen könnte, ja? Wir hören das ja, dass dass riesige Gletscher abbrechen zurzeit in Grönland. Weil das dicke Eis auch mal schmelzen könnte. Aber noch wahrscheinlicher ist, weil die Adressaten, an denen die Bibel geschrieben wurde, die sich das mit dem Eis gar nicht so vorstellen konnten, wurde Jesus als Fels bezeichnet. Das ist das ewige Fundament. Und das haben wir ja schon gelesen, 5. Mose 32, Vers 4, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Das ist Christus, der Fels, vollkommen ist sein Tun. 4. Mose 20, ihr könnt euch das aufschreiben oder auch nicht, wir werden das jetzt nicht lesen, da steht in 4. Mose 20, 8 und folgende steht, der Fels, das ist lebensnotwendig und überlebensnotwendig ist. Und so müssen wir uns da heute mit der Frage auseinandersetzen, wie sicher stehen wir? Worauf stehen wir? Stehen wir auf dem dünnen Eis unserer eigenen Gerechtigkeit, unter Umständen auch auf dem dünnen Eis irgendeiner dahergelaufenen, uns angenehmen Lehre? Oder stehen wir auf dem Fels, welcher sich nennt Christus? Das ist ganz entscheidend. Laut Johannes, das möchte ich am Rande noch sagen, dem ersten Johannesbrief ist kein Mensch, der einmal Christ war, wird wieder nicht Christ. Das gibt es nicht. Sie waren von Anfang an keine Christen. Das muss man nochmal zu dieser Erklärung sagen. Es gibt verschiedene Lehren auch darüber. Aber die sagt, die von uns gegangen sind, sie haben niemals zu uns gehört. Also weil Jesus vollkommen ist, hat er auch seine Kinder vollkommen in seiner Hand. Und niemand, lesen wir im Johannes-Evangelium dann wieder, wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist sicher. Und wenn wir uns überlegen, wie sicher wir stehen, dann wissen wir von Paulus, dass er sich auch sehr sicher war, dass er felsenfest gestanden hat. Nämlich, das haben wir vor 14 Tagen gelesen, auf, was haben wir gelesen? Ich muss mal eben gucken. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, also lesen wir 3 Vers 5, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, also ein tadelloser Mensch, der aufgrund der Beschneidung gesagt hat, ich komme in den Himmel. Das hat ihn in den Himmel gebracht, aber er hatte einen festen Glauben zu dieser Zeit, stand aber auf dünnem Eis. Er stand nur auf dem dünnen Eis seiner eigenen Gerechtigkeit. Er stand, Paulus stand auf dem dünnen Eis seiner eigenen Gerechtigkeit. Aber Paulus, das lesen wir auch, ist nicht auf dem dünnen Eis stehen geblieben, sondern ist auf das tragfähige, dicke Eis gegangen. Also er ist zu Jesus gegangen. Wir lesen die Geschichte in der Apostelgeschichte, wo alles über den Haufen geworfen wurde. Wo er gesagt hat, das nützt nichts, was ich hier mache. Wir lesen hier im Philipperbrief, es ist Dreck, Schaden und es ist Schaden und Dreck. Es hält nichts, das dünne Eis. Taucht zu nichts. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Paulus nicht auf diesem dünnen Eis stehen geblieben ist, sondern dass er zu Jesus gegangen ist. Werden wir gleich noch etwas weiter sehen. Wir lesen mal in Philipper 3, Vers 8, ab Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, aber oder schon vollendet wäre, aber ich jage danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich achte, hat er geschrieben, ich achte alles für Schaden wegen der überschwänglichen ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Wir sehen, als Paulus auf seine eigenen Werke und seine Herkunft vertraut hat, das sagte ich gerade schon, es mangelte ihm nicht an Glauben. Es mangelte ihm ja nicht an Glauben. Er war ein Pharisäer, ich sagte es vor 14 Tagen schon, ein hoch angesehener Mann. Pharisäer ist heute ein Schimpfwort geworden, damals überhaupt nicht. Ein hoch angesehener Mann, der ein Muster, ein Vorbild für die Gemeinde war. Ein Vorbild im Tempel, der Pharisäer. Er sagt, das ist er. Und so stand er da in dem vollen Glauben, ich diene dem lebendigen Gott. Er war ein Streiter mit Leib und Seele. Er hat alles gegeben. Wir lesen, dass er die Christen, weil die nämlich was anderes gesagt haben, dass er sie verfolgt hat bis auf Blut. Dass er sie hat umbringen lassen. So stand er vor seinem Glauben. Aber als er Jesus kennenlernte, hat er gemerkt, das geht so nicht. So geht das nicht. Meine eigene Gerechtigkeit, die trägt nicht durch. Und so schreibt er hier weiter, das ist Meine eigene Gerechtigkeit, das, wo ich drauf gebaut hatte, es war Dreck. Ist übersetzt, kann übersetzt werden mit Abfall oder Kot. Das ist das Wort, was hier steht als Dreck. Also es war wertlos. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Das wusste Paulus natürlich, obwohl er vor den Menschen tadellos gelebt hat, wusste er bei sich selbst, wie wir das auch heute wissen, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich bleibe sündig. Ich bleibe sündig. Ich kann den Anforderungen eines heiligen und gerechten Gottes nicht gerecht werden. Das Eis meiner eigenen Gerechtigkeit, auf dem ich stehe, ist zu dünn, ich gehe unter. Das hat Paulus erfahren. Deshalb schreibt er das auch hier so gravierend. Macht er den, das schreibt solche Wörter, dass es Dreck war. Das sagt er denen, die auf diesen Dreck noch vertraut haben. Und das sagt er uns auch, die wir auch teilweise auf irgendwas vertrauen, was uns trägt. Deshalb ist die Frage, auf welchem Eis stehen wir heute? Stehen wir auf dünnem Eis? Und ich sagte es vor 14 Tagen schon, manchmal vertrauen wir, dass wir regelmäßig in Gottesdienst gehen oder wie auch immer. Aber Paulus sagt, das Eis ist so dünn, das ist Dreck. Es gibt nur ein Fundament, auf dem ich sicher stehe, das ist Jesus Christus. Das ist die überragende Erkenntnis, die Paulus hier im 8. Vers beschreibt. Es gibt nur ein Fundament, auf dem ich sicher stehe. Nur ein einziges, das ist Jesus Christus. Meine Gerechtigkeit ist Schaden, schreibt er, dünnes Eis. Mein Glauben an den Herrn Jesus Christus, das ist die alles überwiegende, übertreffende Erkenntnis. Das ist das Fundament, das ist der Felsen, das ist das dicke Eis. Das ist die übertreffende Erkenntnis, dass nicht meine Gerechtigkeit gilt, sondern die Gerechtigkeit von Jesus. Warum gilt die Gerechtigkeit von Jesus? Warum gilt meine, das müssen wir uns mal überlegen. Warum gilt die Gerechtigkeit von Jesus und meine nicht? Das finden wir, 1. Petrus 2, Vers 22. Da steht, der keine Sünde kannte, noch wurde Trug in seinem Munde gefunden. Steht das da? Ist das richtig? Ja. Der keine Sünde kannte. Und das ist die Gerechtigkeit, die 1. Petrus 2, 22 ist das. Das ist die Gerechtigkeit, die trägt. Vor einem heiligen Gott trägt. Da trägt nur die Gerechtigkeit, da trägt nur das, der keine Sünde kannte. Und die Gerechtigkeit, die trägt, und die können wir uns zu eigen machen. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt sind, wodurch denn? Durch unsere guten Taten? Wodurch sind wir gerechtfertigt? Durch unsere guten Taten? Oder dadurch, dass wir regelmäßig in Gottesdienst gehen? Oder dass wir einiges nicht machen, was andere machen? Nein. Römer 5, Vers 1 sagt uns, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist das dicke Eis. Die Rechtfertigung aus Glauben. Das sagt das hier auch in Vers 8 und 9. Und sagt er in Vers 9, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist die Gerechtfertigkeit. Das ist die Rechtfertigung, die trägt. Nicht meine eigene. Paulus musste das so bitter durchbuchstabieren. Ich musste das so bitter durchbuchstabieren, dass meine eigene Gerechtigkeit überhaupt nichts nützt, überhaupt nicht reicht. Die Gerechtfertigung kommt aus Glauben Und so haben wir, steht da, Frieden mit Gott. Und dann steht auch wie? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus beruft sich auf diese übertreffende Erkenntnis, auf diesen Glauben an Jesus. Und wir haben was, bis jetzt was übersehen. Wenn ihr euch mal die Verse, die ihr in der Bibel habt, die Verse 8 und 9 mal anguckt, dann haben wir eine Kleinigkeit übersehen, die da noch steht. Wir haben Rechtfertigung geschrieben durch Glauben und Rechtfertigung aus Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott und so weiter. Und dann Paulus beruft sich, sagte ich gerade schon, auf diese übertreffende Erkenntnis und dann fügt er etwas hinzu, was fast beiläufig ist. Wir würden es heute beiläufig nennen. Aber ich glaube, dass es was Entscheidendes ist. Er sagt dann vertrauensvoll, meines Herrn. Meines Herrn. Und das ist was, was wir bei unserer Rechtfertigung sehr oft vergessen. Was wir gar nicht mehr im Auge haben. Wir predigen und hören und lehren von Jesus, aber nicht mehr meines Herrn. Das ist schon fast anrüchig, sowas zu sagen. Und es wird oft vergessen. Jesus ist nicht in Anführungsstrichen nur der für unsere Sünden gestorben ist. Das brauchen wir gar nicht in Anführungsstriche setzen. Das ist Quatsch. Jesus ist nicht nur der für meine Sünden gestorben ist. Nein, er ist auch unser Herr, steht hier. Unser Herr, das bedeutet, wenn Jesus unser Herr ist, dann bedeutet das auf der einen Seite, dass wir uns unter ihn stellen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, ich will das nicht weiter ausführen. Dass wir uns unter ihn stellen, unter seinen Ordnungen. Die rechtfertigen uns natürlich nicht. Aber wenn wir ihm sagen, er ist unser Herr, dann stellen wir uns unter seinen Ordnungen. Und wir geben sogar, sagen wir, unseren eigenen Willen an ihm ab. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch Folgendes. Wenn er unser Herr ist, dann steht er für uns gerade. Das ist die andere Seite von dem Herrschaftsanspruch. Das ist die Verbindung, die besteht. Dass wir uns unter ihn stellen und er steht für uns gerade. Und das ist das Fundament, dass er für uns gerade steht. Dass wir gerettet werden, weil er für uns gerade steht. Unsere Ungerechtigkeiten, lesen wir, unsere Sünde hat er am Kreuz getragen. Nicht wir. Aber weil er unser Herr ist, hat er das für uns getan. Er steht für uns gerade. Unsere Ungerechtigkeit. Und darauf dürfen wir bauen, dass er für uns gerade steht. Unsere Ungerechtigkeiten hat er, nämlich unser Herr, nicht irgendjemand, sondern zu dem wir eine Verbindung haben, dem wir uns untergeordnet haben. Und der hat gesagt, wenn er ist mein Kind und deshalb trage ich seine Ungerechtigkeiten. Wir haben 1. Petrus 2, 22 gelesen, der keine Sünde tat. Der hätte nicht sterben brauchen. Das war Quatsch. Hätte er für sich selbst nicht machen brauchen. Aber aus Liebe zu uns. Und das bedeutet Herrschaft auch. Herr sein. Nicht nur unsere Unterordnung, sondern dass er auch für uns gerade steht. Das hat Paulus gesehen. Ich brauchte jemand, der für mich gerade steht. Das ist im Alten Testament, der in den Riss getreten ist, der zwischen Gott und den Menschen war. Unsere Gerechtigkeit hat er am Kreuz getragen. Und weil er der Herr ist, seine Gerechtigkeit Ich verweise nochmal auf 1. Petrus 2,22. Seine Gerechtigkeit wird mir angerechnet. Dem, der keine Sünde kannte. Wenn die uns angerechnet wird, seine Gerechtigkeit, dann sind wir vor Gott wie die, die keine Sünde kannten. Das macht uns gerecht. Warum? Ja, weil wir doch keine Sünde kennen. Was sollen wir verurteilt werden, wenn wir keine Sünde kennen? Aber es ist seine Gerechtigkeit. Und darum geht es. Das gilt es zu erkennen. In der Tiefe, in der ganzen Tiefe zu erkennen. Ihn zu erkennen, lesen wir in Vers 10, ihn zu erkennen in seinem ganzen Umfang. Vollständig. Ganz erkennen. Was er, wie er ist, wie Jesus ist. Dass wir so darauf angewiesen sind. Die alte Ausdrucksweise ist, ihn zu erkennen in seiner ganzen Fülle. Ganz zu erkennen. Dass er ohne Sünde war. Wir lesen das in 10. Vers. Um ihn zu erkennen, fängt das an. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist das übrigens mit dieser Verbindung. Wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir in Gemeinschaft mit ihm. Wir sind nicht irgendwer. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du nicht irgendwer. Bist du nicht einer von vielen. Bist du sein Kind, sein geliebtes Kind. Und das ist eine Gemeinschaft. Wir ordnen uns ihm unter, er ist unser Herr und er steht für uns gerade. Ein wunderbares Prinzip. Ist eine völlig andere Ansatzweise, wie Paulus vorher gelebt hat, wo er gesagt hat, hier, bin beschnitten, bin Hebräer, komme aus einem tadellosen Geschlecht, bin Priester, stopp. Sagt er vorher, nachher sagt er Dreck. Um ihn, nochmal Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig, das heißt gleichgeschaltet werde. Als wenn ich gestorben wäre, heißt das. Als wenn ich gestorben wäre. Damit ich, Vers 11, zur Auferstehung aus den Toten gelange. Alles, was mein Herr getan hat, wird mir angerechnet. Ist das nicht Wahnsinn? Es ist schon so, wenn du Arbeitnehmer bist und du baust irgendeinen Murks. Lars fährt das Auto vor der Wand. Lars wird nicht zur Verantwortung gezogen. Das macht sein Herr, sein Chef. Der wird zur Verantwortung gezogen, nicht Lars. So geht das. So ist das die Verbindung. Das ist ein ganz schwaches Bild nur. Das ist nur ein ganz schwaches Bild, weil das ein rein finanzielles Arrangement ist und kein Arrangement aus Liebe. Aber was mein Herr getan hat, das wird mir angerechnet. Ich werde sündlos und heilig sein. Warum? Weil er die Sünde schon längst bezahlt hat. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und weil ich mich darauf berufen kann, weil ich daran Anteil habe, das sagt dieses Wort gleichförmig aus, weil ich daran Anteil habe, ist das der einzige Grund, warum ich auferstehen werde, wie es im Vers 11 steht, und bei meinem Herrn sein werde. Wir lesen im Hebräerbrief, dass er der Erste ist, der Erste, der auferstanden ist aus den Toten. Der Erste. Und die anderen nachfolgend werden, seine Kinder. Warum? Weil ich Anteil daran habe, weil ich eine Gemeinschaft mit ihm habe und weil ich auferstehen werde, wie er auferstanden ist. Das ist die Gemeinschaft. Wir müssen uns das vorstellen. Wir belegen diesen Herrschaftsanspruch. Wir wagen es eigentlich kaum zu äußern, aber innerlich belegen wir diesen Herrschaftsanspruch manchmal negativ. Dass wir sagen, ja, er ist der Herr und ja, das darf ich nicht. Und da kriegst du wieder einen drüber und das nicht. Aber das ist doch ganz anders. Er ist für uns eingetreten. Das ist auch der Herrschafts- Anspruch. Lasst uns das nicht vergessen. Und das ist dadurch, der zieht uns von dem dünnen Eis runter, unser Herr. Der zieht uns von dem dünnen Eis runter und sagt, stellt euch mal hier schön auf mein Fundament. Stellt euch mal schön auf das dicke Eis, auf das, was nicht schmilzt. Und so ist das eine Gemeinschaft. Wir lesen im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ist mir die Tage bewusst geworden, dass der Vater zu dem Sohn sagt, alles, was dein ist, ist mein. Ja, das lesen wir so einfach. Und so ist das mit Jesus auch. Alles, was sein ist, ist mein. Er ist aufgegangen, er ist nur vorangegangen. Ich komme nach. Alles, was dein ist, ist mein. Und das ist das Fundament, das starke Fundament meines schwachen Glaubens. Das ist das starke Fundament meines schwachen Glaubens. Das ist das dicke Eis, welches mich trägt. Und im Folgenden kommt unser Anteil, den wir jetzt daran tun. Nämlich, wenn wir auf diesem festen Fundament, aus diesem starken Fundament gibt es einen Kampf, den wir kämpfen müssen. Das ist ja auch interessant, ja. Auf diesem Fundament, das Fundament ist sicher, unsere Rettung ist sicher, das ist Christus. Auf diesem starken Fundament müssen wir unseren Kampf kämpfen. Wenn wir lesen, welchen Kampf Paulus gekämpft hat, da kann mir keiner mehr sagen, dass wir keinen Kampf kämpfen müssen. Und zum Schluss sagt er, ich habe mich 30 Tage in die Sonne gelegt, 30 Jahre jetzt in die Sonne gelegt und fortan liegt mir die Krone der Gerechtigkeit. Ne, das sagt er gar nicht. Sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft und darum fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Also wir müssen unseren Kampf kämpfen. Im Folgenden sehen wir, dass wir auf diesem starken Fundament unseren Kampf kämpfen müssen. Du stehst auf einem sicheren Fundament. Wir gehen nicht unter. Niemals. Warum nicht? Warum gehen wir nicht unter? Weil wir ein starkes Fundament haben. Und weil unser Herr gesagt hat, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wir gehen nicht unter. Ich werde dich nicht versäumen, noch werde ich dich verlassen. Matthäus, letzter Vers, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich werde dich nicht verlassen. Das ist unsere Zusage. Und mit diesen Zusagen, mit diesem Fundament, hören wir nicht auf zu kämpfen. Wir müssen kämpfen. 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der hat es geschafft, steht er. Oder so ähnlich. Nicht ganz steht das, so ähnlich nur. Da steht, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist unser Kampf. Es hat euch bis jetzt nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr fallt. Steht etwas anders, steht, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Und das ist der Kampf auf dem festen Fundament. Unser Kampf und seine Kraft. Und das lesen wir dann auch weiter hier in dem Philipperbrief. Das ist das Schöne, dass die Bibel ein wie aus einem Guss ist. Das widerspricht sich nicht. Wenn er sagt, dass wir kämpfen müssen, dann finden wir das an anderen Stellen auch wieder. Das ist nicht eine isolierte Aussage, sondern es ist ein Guss, eine Einheit, und deshalb, wenn wir von denen, es ist unser Kampf, wenn wir sagen, es ist unser Kampf ist und seine Kraft. Ich habe letzte Zeit schon vermehrt auf den Epheserbrief hingewiesen, aber hier im Philipperbrief sehen wir den Kampf in Vers 12 nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Und jetzt kommt der Kampf. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Deshalb ist ein Kampf nötig, weil ich nicht vollkommen bin. Nicht nicht, dass ich schon vollkommen wäre, sagt Paulus, aber ich jage danach, ich kämpfe darum, ich gebe nicht auf, danach dahinterher zu jagen. Wonach? Christus ähnlich zu werden. Vollkommen zu werden. Lass uns das auch mal mitnehmen, dass wir uns nicht ergeben und sagen, oh, schaffe ich sowieso nicht. Manchmal geht mir das so, dass ich dann denke, oh, schaffst du nie. Natürlich nicht. Aber wir dürfen den Kampf nicht aufgeben. Es ist unser Kampf. Ich gebe nicht auf zu kämpfen, nicht weil, ich muss es langsam sagen, ich gebe nicht auf, weil ich nicht vollkommen bin, sondern ich versuche mit aller Kraft vollkommen zu werden. Das ist der Kampf. Also jetzt nochmal das, was da steht. Ich gebe nicht auf, ich höre nicht auf zu kämpfen, weil ich nicht vollkommen bin, sondern ich versuche mit aller Kraft vollkommen zu werden. Ich habe eine andere Übersetzung rausgesucht, das ist in der neuen Genfer Übersetzung, aber ich setze alles daran, übersetzt diese Bibel, ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat. Das ist der Kampf. Christus ergreift, hat von mir Besitz ergriffen, vollkommen, dicke Eis. Und so versuche ich, von Christus Besitz zu ergreifen. Ihm ähnlich werden, sagen wir häufig. Ich setze alles daran, dass meine Beziehung zu meinem Herrn vollkommen wird. Auch wenn ich weiß, dass das Mängel haben wird. Höre nicht auf zu kämpfen. Das Neue Testament ist voller militärischer Kampfhandlungen. Also diese Kampfbegriffe kommen aus dem Militär. Steht, wacht, kämpft, zieht die Waffenrüstung an. Das sind alles militärische Kampfansagen aus dem Militär. Ich setze alles daran, dass meine Beziehung zu meinem Herrn vollkommen wird. Das bedeutet, dass ich so vollkommen werde wie er. Das ist mein Ziel, dass ich so vollkommen werde wie er. Nicht, dass ich meine Gerechtigkeit bewirke. Die kommt aus Glauben. Das haben wir vorher schon gesehen. Das bedeutet, wenn ich so vollkommen werde wie er, so vollkommen werden möchte wie er, dann bedeutet das in letzter Konsequenz, dass ich so liebe wie er, dass ich ihn so liebe wie er mich. Und da können wir uns unser eigenes Urteil, jeder für sich selbst darüber bilden, wie weit wir davon entfernt sind. Ob ich ihn so liebe wie er mich. Unser Kampf besteht dann darin, dass unser Glaube in unserem Leben Wahrheit wird. Unser Glaube soll Wahrheit werden. Und das ist auch das dicke Fundament. Nicht, dass wir irgendwelches Zeug nachreden, sondern dass unser Glaube Wahrheit wird in unserem Leben. Jakobus schreibt im ersten Kapitel, Vers 22, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das ist das dünne Eis, wenn ich mich selbst betrüge. Täter des Wortes, nicht bloß Hörer. Und das Täter des Wortes, wenn nicht bloß Hörer, das kann dann auch bedeuten, dass ich mich wirklich von Herzen freue, wie ein Kind, ein Kind Gottes zu sein. Dann kommt es das in Psalm 78, Vers 28 gar nicht mehr so komisch vor. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und das bedeutet, dass ich mich wirklich auf die Zusagen Gottes verlasse. Dass ich den Anspruch, dass ich den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass sich dieser Anspruch annähert, dass sich unser Anspruch an die Wirklichkeit annähert. Im 13. Vers lesen wir dann, zeigt Paulus uns, wie wir den Kampf des täglichen Lebens bestehen können und uns dabei sogar noch freuen können. Also den Kampf des täglichen Lebens bestehen und uns dabei noch freuen können. Das ist wie immer das Geheimnis. Wie wir uns trotz des Dingen des täglichen Lebens, mit dem wir täglich konfrontiert werden, weiter die Freude eines Kindes Gottes haben. Das zeigt Paulus uns in den folgenden Versen. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Das ist wichtig für ein freudiges Leben als Christ. Wir haben objektiv gesehen, haben wir allen Grund, uns zu freuen. Wir sind das Kind des reichsten Vaters. Wir sind das Kind, wisst ihr das? Was sitzen wir denn dann so mit so langen Gesichtern manchmal da? Ja, das ist Anspruch. Ja, es hört mal auf. Das ist doch Anspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wenn wir hier sitzen in der Gemeinde, dann denken wir, ja, sind wir. Aber wir heißen, ey, ich bin das Kind des reichsten Vaters. Es gibt ein Lied, ein Christ ist durch den Glauben des reichsten Vaters Kind. Wunderbar. Schon allein diese Wahrheit in unserem Herzen zu haben, die Freude muss überquellen, übersprudeln. Wir sind Kinder des reichsten Vaters. Und da ist das anders, manchmal wie in Familien. Da ist alles, was deines ist, mein, sagt der Vater. Du hast an allem Anteil. Jetzt kommen wir dazu, warum das manchmal nicht so ist. Ja, es ist im Interesse des Feindes Gottes, des Teufels, genau wie es einen lebendigen Gott gibt, gibt es den Teufel. Wir dürfen den nicht ausblenden, auch wenn er an uns keinen Anteil mehr hat. Er hat keine Macht mehr an uns. Kann uns nicht mehr aus der Hand des Vaters reißen. Das steht fest. Aber es ist im Interesse des Feindes Gottes, uns diese Freude zu rauben. Deshalb stellt uns der Teufel immer wieder sogenannte Probleme vor. Diese Probleme türmen sich auf, beherrschen uns dann und verhindern die Sicht auf die Segnungen und den Reichtum, den Gott für uns bereithält. Und das, wenn uns die Sicht auf den reichen Vater verdeckt wird durch unsere Probleme, das verhindert, dass wir uns freuen können. Und da ist der Teufel sehr kreativ. Wir sind alle anfällig dafür. Alle. Dass uns die Sicht auf Gott versperrt wird. Aus der Hand des Vaters reißen kann er uns sowieso nicht mehr, der Teufel. Weil der Gott ist stärker. Der Vater ist stärker. Rausreißen kann er uns sowieso nicht. Aber die Freude, die kann er uns nehmen. Oder verhindern. Der Teufel ist so kreativ, der gibt uns dann so viel Arbeit. Da fehlt uns schon die Zeit, uns an unserem Herrn zu freuen. Da fehlt uns die Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir sind den ganzen Tag so mit unserer Arbeit beschäftigt, dass wir die Freude am Herrn gar nicht mehr, haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist gar nicht mehr da. Zu meinen schlimmsten Zeiten fragte meine Frau mich, heute war schönes Wetter. Habe ich gesagt, habe ich gar nicht gemerkt. Da habe ich so gearbeitet, habe ich noch nicht mal gemerkt, dass schönes Wetter war. Wie will uns auch noch die Freude an dem Herrn gegenwärtig sein? Wie können wir uns da vergegenwärtigen, dass wir Kinder des reichsten Vaters sind? Sind wir aber trotzdem. Keine Arbeit kann uns auch die Freude nehmen. Dass wir so traurig sind, dass wir uns so nutzlos fühlen. Okay, keine Arbeit. keine Arbeit. Wir drehen das Problem der keinen Arbeit steht vor uns und nimmt uns die Sicht auf unseren Vater, auf unseren reichen Vater. Du musst ihn an die Seite schieben, sagen, Teufel, geh mal an die Seite, das muss die Sicht wieder haben nach meinem Vater, nach meinem reichen Vater. Krankheit kann auch sowas sein. Ach, was gibt es viele Sachen. Ich liege den ganzen Tag im Bett und mir geht's so schlecht. Nimmt mir die Freude. Keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Hören wir heute an vielen Stellen. Ich habe keine Zeit. Für nichts habe ich Zeit. Nimmt uns die Freude. Langeweile nimmt uns die Freude. Da können wir jetzt alles drin einordnen, was uns die Freude nimmt, was uns die Sicht nimmt auf unseren reichen Vater. Und das, lass uns daran denken, wenn sowas kommt, lass uns daran denken, das sind Schachzüge des Teufels, die uns da niederdrücken. Ich hole mal eben. 1. Petrus 5 müsste eigentlich 8, aber der dahinter auch noch. Müssen wir mal eben ganz kurz gucken. Vers 8, seid nüchtern und wacht. Nüchtern und wachen steht da, also nüchtern, objektiv beurteilen. Objektive Beurteilung ist welche? Bin das Kind des reichsten Vaters. Das ist die objektive Beurteilung. Seid nüchtern und wacht. Und jetzt kommt es der Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn es dunkel wird, ja. Und jetzt steht da, den Vers wollte ich haben, den 9. Dem widersteht fest im Glauben. Dem widersteht fest im Glauben. Es gibt noch einiges, was dahinter steht, wo ich nicht mehr drüber sprechen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Welchem Glauben? An unseren Herrn. Dass das feste Fundament ist, auf dem ich stehe. Das sichere Eis. Wenn unsere Sicht nur noch auf unsere Lebensumstände gerichtet ist, stehen unsere Probleme der Sicht auf den alles überragenden Glauben und unserem einmaligen Herrn im Weg. Wir kennen das alle mehr oder weniger. Aber lassen wir uns das mal mit in die Woche nehmen, dass wir diese Wolken mal beiseite schieben und uns wirklich daran freuen, dass wir am festen Fundament stehen, und in der Hand des lebendigen Gottes hin. Aber Paulus zeigt uns jetzt noch ein Prinzip. Wir kennen das alle mehr oder weniger. Und Paulus zeigt uns jetzt ein Prinzip im 13. Vers. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich nach dem auf, was vor mir liegt. Das heißt nicht, dass ich alles im Griff hatte. Als wenn die Heiligung bei mir schon völlig abgeschlossen wäre. Als wenn ich nur noch Freude empfinden würde. Nein, werden wir nicht. Wir kämpfen diesen Kampf. Es ist nicht, als wenn ich nur noch Freude empfinde. Aber eins tue ich, sagt Paulus. Und daran sollten wir festhalten. Eins tue ich nicht. Ich lasse es nicht zu, dass mir die Freude genommen wird. Ich lasse es nicht zu, dass mir diese Freude genommen wird. Und ich jage auf das Ziel zu, Vers 14, den Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Ich jage auf das Ziel zu. Ich lasse nicht zu, dass mich das, was gewesen ist, runterreißt. Ich vergesse, was da hinten ist, schreibt er. Das lasse ich nicht zu. Das können wir ganz bewusst tun. Wir lassen das nicht zu, dass es uns runterreißt, sondern ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und dann, wir haben die Herrlichkeit vor uns liegen. Die Offenbarung nennt uns einige Hinweise darauf. Wir haben gesungen. Haben wir es hier gesungen? Nee, ich glaube nicht. Es wird allein Herrlichkeit sein. Und so weiter. Das ist, strecke mich nach dem auf. Ich vergesse das. Ich lasse mich nicht unterkriegen von dem, was hier ist. Den Kampf kämpfe ich durch und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu. Ich verfalle nicht in Selbstmitleid. Das ist eins der größten Gefahren bei uns, bei mir. Und sagt er, ich verfalle nicht in Selbstmitleid, sondern ich stehe auf dem festen Boden, auf dem festen Fundament, welcher Christus ist. Oder unserem Beispiel zu folgen, stehe auf dem ganz dicken Eis und ganz sicher, dass das trägt. Und da jage ich auf das Ziel zu. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der einen Wettlauf bestreitet und was anderes als das Ziel im Auge hat? Ein Wettläufer vielleicht, der sich umdreht, der sich sagt, was bin ich für eine arme Wurst, was muss ich jetzt wieder rennen? Nein! Er jagt auf das Ziel zu. Der verfällt nicht in Selbstmitleid, sondern er jagt auf das Ziel zu. Wir haben noch keinen Wettläufer gesehen, der sich umdreht. Manchmal sehen wir das doch schon auf YouTube. Der wird dann zum Gespött der Menschen, wenn er dann hingefallen ist, ja? Oder der sich sicher gefühlt hat, dass er gewinnt. Gibt's einiges, die dann 3 Meter vorher noch umfallen, weil sie das Ziel aus den Augen verloren haben. Ich drehe mich nicht um, ich verfalle nicht in Selbstmitleid, sondern ich gehe erhobenen Hauptes mit aller Kraft auf das Ziel zu. Ich habe nur eins vor Augen, wie der Wettläufer, ich habe eins vor Augen, das ist mein Ziel. Das ist das Überragende im Leben eines Christen, das ist die Berufung, zu der wir berufen worden sind. Das ist unsere Freude, zu wissen, dass wir auf dem Weg zu unserem Herrn sind. Das ist unsere Freude. Und wenn wir bei ihnen angekommen sind, wird uns nichts und niemand mehr die vollkommene Freude nehmen. Wird uns nichts mehr die Freude nehmen? Habt ihr euch da auch schon mal Gedanken drüber gemacht? Weil dann nichts mehr im Weg ist, dann steht nichts mehr, was uns die Sicht auf unseren lebendigen Herrn verdunkelt oder behindert. Dann wird die Sicht auf Jesus frei und ungetrübt sein. Wir singen im Lied, noch verbirgt die Dunkelheit das Licht und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit des Wartens wird vergehen und dann werden wir den Vater sehen. Das ist unsere Freude, davon zehren wir. Dann werden wir den Vater sehen. Ich komme zum Schluss. Wir haben starkes. Ich habe gehört, ich darf heute länger machen, weil Niklas letztes Mal so kurz gepredigt hat. Das müssen wir nachher rausschneiden. Wir kommen zum Schluss. Wir haben starkes Fundament, ja. Wir stehen nicht auf dünnem Eis. Oder glaubt jemand an seine eigene Gerechtigkeit? Dann lass dich rüberziehen auf das dicke Eis. Lass dich rüberziehen zu Jesus. Wir haben einen Herrn, zu dem wir uns als Kinder zählen dürfen. Wir haben einen Herrn, zu dem wir uns jetzt schon als Kinder zählen dürfen. Wir haben ein unbeschreiblich schönes Ziel vor uns. Und er, unser Herr, der wird uns dahin bringen. Amen.